Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Konkurrenz um die Kanzlerkandidatur der Union hat sich verschärft. Präsidium und Vorstand der CDU sagten ihrem Parteichef Laschet Unterstützung zu. Wenig später sprach sich die CSU-Spitze einstimmig für ihren Parteichef Söder aus. Während Laschet anschließend eine schnelle Entscheidung anmahnte, forderte Söder auch Landesverbände und die Bundestagsfraktion daran zu beteiligen.
Dynamisch auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur. So sah sich Armin Laschet wohl noch am Vormittag. Die CDU-Gremien geschlossen hinter ihm.
Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung im Präsidium. Fast jeder hat sich zu Wort gemeldet und im Bundesvorstand. Auch die, die vielleicht bei der Bundesvorstandswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir ihre Unterstützung zugesagt. Aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen.
Innerparteiliche Kritiker und Anhänger von CSU-Chef Söder wurden offenbar schon im Vorfeld eingebunden. Aus dem Präsidium danach Zufriedenheit.
Eine größere Unterstützung in den Parteigremien als heute Vormittag kann er nicht haben. Und so wird er jetzt in die nächsten Gespräche mit Markus Söder gehen.
Ist das eigentlich ein guter Tag für die Union? Dem Grunde nach hat uns die CSU auch einen kleinen Gefallen getan, weil innerhalb von wenigen Stunden die CDU auch gezeigt hat und sich selbst vergewissert hat, wie eng wir beieinander stehen.
Doch in München schrillten da wohl schon die Alarmglocken. Das Vorstand und Präsidium der CDU einmütig Laschet unterstützen, reicht dem CSU-Parteichef nicht.
Wir leben in einer moderneren Form der Demokratie. Nicht 10, 20 oder 30 Leute entscheiden allein, sondern Wahlen gewinnt man nur mit einer richtigen, ja, breiten Unterstützung und aktiven Mitgliedschaft, die bereit ist, auch zu kämpfen. Gerade wenn es knapp ist, umso mehr.
Unterstützung erhofft sich Söder deshalb aus der Unions-Bundestagsfraktion.
Es ist aber wichtig, in die Fraktion hineinzuhorchen. Denn ich muss das ausdrücklich sagen, die wichtigsten Wahlkämpfer und diejenigen, die diesen Wahlkampf auch tragen, das sind natürlich die Abgeordneten und die Kandidatinnen und Kandidaten. Denn sie stehen an vorderster Front.
Wenn der CSU-Chef morgen in der Fraktion sprechen sollte, dann muss der CDU-Chef wohl nachziehen. Damit hatte er am frühen Nachmittag offenbar noch nicht gerechnet.
Ich werde jedenfalls nicht da sein. Und wenn ich da wäre, wird das nur mit Markus Söder abgestimmt passieren. Das haben wir immer verabredet, dass wir bei wichtigen Momenten gemeinsam in der Fraktion sind.
Eins machte Laschet da aber schon deutlich. Das Argument von Markus Söder, man müsse auf die Bevölkerung und damit auf Umfragen schauen, gelte nicht grundsätzlich.
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt, das hat mich übrigens bisher erfolgreich geprägt.
Der Machtkampf zwischen Laschet und Söder, er geht nun in eine entscheidende Phase.
Tina Hassel in Berlin, wie sind die Ereignisse des heutigen Tages einzuordnen?
Tja, jetzt ist passiert, was viele befürchtet hatten. Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union ist offen ausgebrochen. Die Hoffnung auf eine schnelle, halbwegs geräuschlose Lösung ist durch die Ansage aus München heute geplatzt. Obwohl sich CDU-Präsidium und Vorstand klar hinter Laschet stellen, will Söder mehr Zeit, um weiter, wie wir hörten, in die Partei hineinzuhorchen. Damit kassiert er seine eigenen Spielregeln und hofft auf eine zunehmende Stimmung zu seinen Gunsten in der Bundestagsfraktion und in wahlkämpfenden Landesverbänden. Gleich mehrere CDU-Politiker haben fassungslos gefragt, was Absprachen mit dem CSU-Chef noch wert seien. Die Union streitet nun also nicht nur über den richtigen Kandidaten, sondern auch über den richtigen Weg zur Kandidatenfindung und die Spielregeln. Und das mitten in der Pandemie. Wie dieses Chaos noch beendet werden kann, bevor der Zusammenprall die Union zu zerreißen droht, wird nun fieberhaft diskutiert. Ein Telefonat zwischen Laschet und Söder hat es noch nicht gegeben und ist für heute Abend zumindest auch nicht mehr geplant.
Dankeschön, Tina Hassel. Ja. Laschet oder Söder, wer macht das Rennen um die Kanzlerkandidatur? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute auch die Talkrunde Hart aber fair um 21 Uhr im Ersten. Weitere Hintergründe und Analysen finden Sie außerdem auf tagesschau.de. Führende Aerosolforscher aus Deutschland fordern von Bund und Ländern einen Kurswechsel bei der Corona-Bekämpfung. Wenn man die Pandemie in den Griff bekommen wolle, müsse man den Menschen klarmachen, dass man sich in Innenräumen mit dem Virus anstecke und nicht draußen, so die Wissenschaftler in einem Brief an die Bundesregierung. Diese arbeitet mit Hochdruck an der Reform des Infektionsschutzgesetzes. Ziel sind bundeseinheitliche Regeln.
Cocktail trinken im Café. Das ist seit heute in Schleswig-Holstein wieder möglich, zumindest draußen, mit Registrierung per App. Modellprojekte wie dieses zur Lockerung der Maßnahmen gibt es viele. Unterschiedliche Regeln, wie wieder verschärft werden soll, allerdings auch. Für bundesweit einheitliche Regeln soll darum ein reformiertes Infektionsschutzgesetz sorgen, und das so schnell wie möglich.
Man kann ja sagen, man stimmt der Sache nicht zu, was ich falsch finde. Ja, aber zu sagen, ich brauche jetzt längere Zeit, das halte ich also dann nicht für richtig. Und deswegen mein dringender Appell an die Opposition, lasst uns das diese Woche zum Ende bringen.
Konkret sieht das Gesetz Stand jetzt bei einer anhaltenden 7-Tage-Inzidenz von 100 strenge Kontaktbeschränkungen vor. Ein Haushalt plus Gast nicht mehr als 5 Personen. Die meisten Geschäfte müssen schließen und es soll eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr morgens gelten. Um das Gesetz im Eilverfahren durchzubringen, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Diese gilt aber als unwahrscheinlich, da die Opposition nicht zustimmen möchte. So lehnt die AfD das Gesetz ab, ebenfalls die Linke und die FDP. Sie kritisieren vor allem die Ausgangssperre.
Bei einer 100er Inzidenz die Menschen ab 21 Uhr zu Hause einzusperren, selbst die Geimpften, ist unverhältnismäßig. Und wenn Maßnahmen benötigt werden, dann könnte Herr Söder in Bayern beispielsweise jetzt ja alles beschließen. Dafür braucht er kein neues Gesetz.
Die Große Koalition einigte sich heute auch über die Testpflicht in Unternehmen. So müssen Firmen ihren Mitarbeitern, die nicht im Homeoffice sind, ein Testangebot machen.
Wie können wir die Unternehmen dazu verpflichten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gezwungen werden, in die Betriebe zu kommen, besser auch zu schützen? Das muss man über die Testung auch erreichen.
Morgen will das Arbeitsministerium eine solche Verordnung über die Testangebotspflicht vorlegen. Zudem soll die geplante Änderung zum Infektionsschutzgesetz im Kabinett verabschiedet werden.
Und hier die Daten zur Infektionslage. 13.245 neue Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages gemeldet. Gut 4.700 mehr als vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei gut 136, der höchste Wert seit 12 Wochen. Das RKI weist weiter darauf hin, dass die Zahlen durch die Osterfeiertage und Ferien beeinflusst sein können.
Großer Andrang in den Geschäften Londons heute. Nach monatelangem Lockdown in Großbritannien wurden einige Maßnahmen gelockert. Neben dem Einzelhandel dürfen auch Fitnessstudios und Friseure öffnen. Trotz der Kälte nutzten auch viele Briten die Angebote der Außengastronomie. Premierminister Johnson forderte die Briten zu Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein auf. Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Großbritannien ist auf etwa 30 pro 100.000 Einwohner gesunken.
In der Munitionsaffäre bei der Bundeswehr musste Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer heute vor dem zuständigen Bundestagsausschuss Rede und Antwort stehen. Es geht um eine umstrittene Sammelaktion bei der Elitetruppe Kommando Spezialkräfte. Dabei konnten Soldaten vor einem Jahr straffrei widerrechtlich behaltene Munition zurückgeben. Gegen den zuständigen KSK-Kommandeur Kreitmeier laufen Ermittlungen, er ist aber weiter im Amt. Grüne und FDP bezweifeln Kramp-Karrenbauers Aussage, erst Monate später von dem Vorfall erfahren zu haben.
Was wusste Ministerin Kramp-Karrenbauer über die Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte? Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Viele hier glauben, sie wäre über den rechtswidrigen Vorgang informiert gewesen. Die Ministerin streitet das auch heute ab.
Wie in den beiden letzten Sitzungen, auch heute, hat keine der Befragungen, auch der mit mir im Raum anwesenden Vertreterinnen und Vertreter, einen Beleg dafür gegeben, dass ich die Unwahrheit gesagt habe.
Beim Kommando Spezialkräfte wurden über Jahre immer wieder Fälle von Rechtsextremismus bekannt. Ausgerechnet dort durften Soldaten Munition, die sie illegal gehortet hatten, straffrei zurückgeben. Angeordnet hatte das der Mann links im Bild, Kommandeur Kreitmeier, der eigentlich die Reform gegen Rechtsextreme verantwortet. Die Opposition spricht von einem Skandal.
Das ist eine hochgefährliche Angelegenheit, wenn offensichtlichst neonazistische Soldaten an Waffen kommen Und wir hatten Hanau, wir hatten Halle. Und genau das sind die Punkte, die mir wirklich Angst machen in diesem Kontext. Und insofern muss da dringend aufgeklärt werden.
Mehrfach war Kramp-Karrenbauer nach Calw in die KSK-Kaserne gereist. Über die Munitionsamnestie sei bei keinem Besuch gesprochen worden, sagt sie. FDP und Grüne halten das für unwahrscheinlich.
Selbst wenn Frau Kramp-Karrenbauer nichts von dieser Munitionsamnestie erfahren hat, dann ist es ja alles andere als entlastend für sie. Dann muss sie sich die Frage stellen lassen, ob sie dieses Ministerium noch im Griff hat.
Auch die heutige Sondersitzung konnte nicht zweifelsfrei klären, wer im Verteidigungsministerium die Hauptverantwortung an der sogenannten Munitionsaffäre trägt. Personelle Konsequenzen will die Ministerin im Moment nicht ziehen. Währenddessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Tübingen bereits gegen Kommandeur Kreitmeier. Der Druck auf die Ministerin wächst.
Die massive Verlegung russischer Truppen an die Grenze der Ukraine löst bei der NATO Besorgnis aus. Nach ukrainischen Angaben hat Russland mehr als 80.000 Soldaten an die Grenze beordert, je zur Hälfte auf der annektierten Halbinsel Krim und in der Umgebung von Luhansk und Donetsk, Regionen, die von prorussischen Separatisten beansprucht werden. Vor den Toren von Woronesch errichtete die Armee eine Zeltstadt, von dort berichtet Demian von Osten.
Seit Wochen baut Russland hier dieses Lager, etwa eine Tagesreise von der ukrainischen Grenze entfernt. Selbst Einheiten aus dem weit entfernten Sibirien sollen hier jetzt stationiert sein. Den Besitzern dieser Datschensiedlung wurde das Militärlager ohne Erklärung vor die Nase gesetzt. Das ist ungewöhnlich. Früher gab es sowas nicht. Ich erlebe das zum ersten Mal. Satellitenbilder, veröffentlicht von der New York Times, zeigen Details. Hunderte Militärfahrzeuge, darunter viele Panzer. Der russische Militärexperte Lewiew in Moskau hat das Lager mit Hilfe von Fotos in sozialen Netzwerken lokalisiert. Er ist sich sicher, es handelt sich um keine Übung. So viel Militärtechnik und eine solche Anhäufung von Ressourcen haben wir lange nicht gesehen. Auf jeden Fall nicht seit der heißen Phase des Donbasskriegs. Bilder aus sozialen Netzwerken sollen weitere Panzertransporte zeigen, auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Russland kritisiert militärische Aktivitäten der Ukraine. Das ukrainische Militär fliegt neuerdings auch mit türkischen Drohnen über die Ostukraine. Die Türkei hat gerade mit der Ukraine die Lieferung weiterer dieser Drohnen vereinbart. Doch was genau plant Russland mit seinen Truppen unweit der ukrainischen Grenze? Eine Frage, die Politiker im Westen und in der Ukraine im Moment sehr beschäftigt. Keiner weiß im Moment, ob das Camp hier hinter mir die Vorbereitung eines Militäreinsatzes in der Ostukraine ist oder nur eine Drohung gegenüber dem Westen.
Erstmals in ihrer Geschichte findet die Hannover Messe in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Als Folge der Corona-Pandemie bleiben die Messehallen der weltweit größten Industrieschau leer. Die Produkte, Konferenzen und Interviews sind im Netz zu sehen. Die deutsche Industrie gibt sich zum Start der virtuellen Messe überwiegend positiv. Der Wirtschaftsverband BDI hält bei der Produktion ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahr für durchaus realistisch.
In einem Vorort von Minneapolis ist bei einer Polizeikontrolle ein 20-jähriger Afroamerikaner erschossen worden. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann zu flüchten, gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Proteste am Abend eskalierten, die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. Vor knapp einem Jahr kam nur wenige Kilometer entfernt der schwarze US-Bürger George Floyd ums Leben, nachdem ein Polizist minutenlang das Knie in seinen Nacken gedrückt hatte.
Friedhelm Funkel wird neuer Trainer beim 1. FC Köln. Nach der Freistellung von Markus Gisdol kurz nach der Heimniederlage gegen Mainz gestern Abend präsentierte der Bundesligist Funkel heute als Nachfolger. Der 67-Jährige gilt als Spezialist für schwierige Aufgaben und soll den Verein vor dem drohenden Abstieg retten. Funkels Vertrag läuft bis zum Ende der Saison. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 13. April.
Polare Luft bleibt in den nächsten Tagen bei uns wetterbestimmend. Heute Nacht klart es teilweise auf. Im Nordwesten gibt es Schnee, Regen und Graupelschauer. Zwischen Alpen und Bayerischem Wald schneit es immer wieder. Morgen bleibt es in Südbayern bedeckt mit Schnee oder Regen. Ansonsten gibt es Sonnenschein und Wolken im Wechsel. Vor allem in der Nordhälfte Schauer und einzelne Gewitter. In der Nacht Tiefstwerte zwischen plus 3 und minus 6 Grad. Morgen werden an den Alpen höchstens 0, am Oberrhein bis zu 12 Grad erreicht. Am Mittwoch mal freundlich mit Sonnenschein, mal dicht bewölkt und örtlich Regen, Schnee oder Graupelschauer sowie einzelne Gewitter. Donnerstag und Freitag insgesamt mehr Wolken, ansonsten wenig Änderung.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Duell ohne Sieger, wie die Kanzlerfrage die Union spaltet und negativ ans Werk, wie sich Betriebe auf die Corona-Testpflicht vorbereiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.